Moin Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 11. Mai 2021 und damit ist es wieder Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat. Mein Name ist Marvin Weber, ich bin Redakteur bei der Zeitschrift Triathlon und bei trimark.de und mir gegenüber sitzt frisch getestet mein Redakteurskollege Bengt Lüttke.
Hallo Marvin.
Moin. Ja, wie ihr es jetzt wahrscheinlich schon am Intro gehört habt, ist heute die Stammbesetzung nicht am Start. Frank Wechsel, unser Publisher, und unser Chefredakteur Nils Fließhardt sind im wohlverdienten Urlaub diese Woche und deswegen übernehmen wir dieses Mal und berichten oder sprechen mit euch über die neuesten Geschehnisse in der Triathlon-Welt, was alles passiert ist und was in den nächsten Wochen auch vielleicht noch wichtig sein wird. Genau, zuerst haben wir, wie auch sonst in den letzten Wochen, einen Presenter für diese Folge. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Sailfish, der Schwimmmarke im Triathlon. Sailfish steht für Top-Produkte im Bereich Neopren, Swimskin, Renneinteiler und Equipment, auf die Top-Athleten wie Patrick Lange, Andy Dreiz, Florian Angert und Laura Philipp vertrauen. Sailfish ist zudem exklusiver Schwimmpartner unseres Rookie-Programms von Power & Pace und hat diesen Monat auch für euch ein besonderes Angebot. Mit dem Rabattcode BACKTORACING erhaltet ihr beim Kauf eines Sailfish Neos auf sailfish.com einen Sailfish Aerosuit Renneinteiler zum halben Preis. Einfach beide Produkte in den Warenkorb legen und den Rabattcode eingeben. Die Aktion gilt nur, solange der Vorrat reicht. Sailfish. Made to make you faster.
Ja, Marvin, lass uns doch gleich einsteigen
und
in die Vollen gehen. Am Wochenende war wieder ein Wettkampf. Das ist ja schon fast ungewohnt, in solcher Regelmäßigkeit zu berichten.
Das stimmt.
Über Rennen nach dem vergangenen Jahr. Die Challenge Regione in Italien.
Ja.
Wie auch in St. George ein spektakuläres Rennen, wenn man vor allen Dingen im Männerfeld schaut, wer da von hinten wieder nach vorn geprescht ist. Aber lass uns zuerst vielleicht auf die Frauen konzentrieren.
Mhm, genau,
Ladies First. Dort hat gewonnen Sarissa de Vries. Die hat auch schon vor zwei Wochen auf Gran Canaria auf sich aufmerksam gemacht. Da wurde sie Zweite hinter Nicola Spierig und hat jetzt dieses Rennen gewonnen. Dem Rennen ihren Stempel aufgedrückt.
Ja, muss sagen, die hatte ich ehrlich gesagt vorher im Vorfeld gar nicht so 100% auf dem Schirm. Wäre jetzt auch ehrlich gesagt nicht der erste Name, den ich als Favoritin da genannt hätte bei dem Rennen, glaube ich. Aber am Ende hatte sie ja einen sehr, sehr deutlichen Vorsprung von fast über 5 Minuten, ne,
genau,
im Ziel.
Genau.
Also super souveräne Vorstellung am Ende.
Ehemalige Kurzdistanzathletin.
Genau.
Die jetzt eben auf der Mitteldistanz von sich reden macht. Ein ungefährdeter Sieg, du hast schon angesprochen, 5 Minuten 47 Vorsprung vor India Lee, eine Britin, und auf dem dritten Rang Marta Bernardi, die dann ganze 10 Minuten 13 hinterher.
Das ist schon ein ganz schönes Brett auf dem Podium.
Ja, genau, das ist also schon Welten, die dazwischen liegen, 10 Minuten.
Ja.
Erfreulich allerdings aus deutscher Sicht, Caroline Lehrieder, die ist auf Rang 4 gelandet und hat ein wirklich absolut solides Rennen hingelegt. Also nach dem Schwimmen war sie Sechste, 28 Minuten 44 hat sie dafür gebraucht und hat auf dem Rad 2 Stunden 34, 36 gebraucht. Das war die 5-schnellste Radzeit. Und dann beim Halbmarathon, beim Abschließenden, nochmal 1 Stunde 25, 32. Und am Ende reichte das dann für Rang 4.
Ja, genau. Und wir haben ja insgesamt, das so aus deutscher Sicht erfreulich zu sagen, 3 Damen in den Top 10. Ich finde, das ist ja ein solides, gutes Ergebnis.
Absolut.
Direkt hinter Caroline Lehrieder dann noch Lena Berlinger auf Platz 5. Mit einer Gesamtzeit von 4:35:26 und auf Platz 8 dann Laura Zimmermann mit 4:43:30.
Genau. Für Laura Zimmermann auch nach anderthalb Jahren das erste Rennen, sollte als Standortbestimmung gelten und jetzt weiß sie, wo sie steht und wie sie weitermachen muss. Caroline Lehrieder, das hatte ich vergessen zu sagen, Endzeit 4:34:34.
Ja, genau.
Also 11 Minuten 18 hinter der Siegerin Sarissa de Vries.
Genau, die wir auch bald schon wieder wiedersehen werden, wie sie verraten hat im Zielinterview, will nämlich auch in St. Pölten starten. Da ist dann auf europäischer Ebene dann das nächste große Battle, oder was heißt Battle, das große Aufeinandertreffen vieler großer internationaler Stars.
Genau, da war sie nicht die Einzige, die sich angekündigt hat.
Ja, ja. Sebi Kienle ist da ja auch planmäßig dabei, wenn sein Befund nach dem Rennen dann wieder alles positiv gestimmt ist. Genau, und ja.
Genau, das ja. Männerrennen hast du jetzt schon quasi angesprochen. Da waren ja eigentlich tatsächlich alle Augen auf Sebastian Kienle gerichtet.
Genau.
Das war sein erstes Saisonrennen nach Achillessehnenverletzung,
ja.
Nach erneuter Achillessehnenverletzung. Mhm. Ja, ist immer eine langwierige Geschichte oder kann es sein? Ich vermute mal, dass die Mehrzahl unserer Hörer möglicherweise auch schon mal Probleme hatte mit Achillessehnen. Das ist ja so eine typische Läufer- oder Triathletenverletzung. Mhm. Das kann sehr unangenehm sein. Ich kenne das auch, kann immer wieder kommen, ist unberechenbar. Und raubt einem vielleicht auch so ein bisschen das Vertrauen in den Körper, weil man nicht weiß, ist es jetzt überstanden oder kommt es doch nochmal zurück?
Ja, bei Sebi Kienle ist es ja auch so, oder Sebastian Kienle ist ja auch tatsächlich eine Geschichte, die er seit Jahren mit sich rumschleppt. Also
genau.
Da hat er ja, also er hat für ein Porträt, was ich über ihn geschrieben hatte, als er jetzt den Trainer gewechselt hatte, ist schon ein Weilchen her, aber da hatte er zu mir gesagt, dass es eigentlich ihn begleitet hat, morgens beim Aufstehen, wenn er auf Toilette gegangen ist, hat er den Fuß schon gemerkt, weil er ihm wehgetan hat. Also selbst im Alltag hat ihn das begleitet, das Problem. Und er hatte es eigentlich mit Philipp Seib so gut in den Griff bekommen, mit alternativen Trainingsmethoden und mehr Fokus auf Stabi und Co., dass er da wirklich fast nahezu schmerzfrei war, glaube ich, in Vorbereitung jetzt auf die letzte Saison. Und ja, dann schon bitter, dass ihn das jetzt quasi wieder ereilt hat.
Genau.
Dass
genau.
Er da die Probleme wieder hatte, aber ja.
Genau. Das ist, was natürlich auch bedeutet, dass er nicht genau wusste, wo er steht. Sein letztes Rennen war der Ironman 70.3 in Tallinn im September.
Genau, sein letztes gefinishtes Rennen. Er hatte dann noch das DNF gehabt.
Genau.
In Daytona.
Richtig.
Und ja.
Genau. Und seine Einschätzung war eher Schwimmen besser, Radfahren solide und Laufen wahrscheinlich eher nicht so gut.
Genau.
Und ist dann
am Ende ganz anders gekommen?
Kam es anders, ja. Genau. Also Schwimmen war dann schlechter als erwartet.
Ja, da hatte er, glaube ich, eine Packung von über 3 Minuten auf die Führungsgruppe oder auf den ersten aus dem Wasser.
Genau, richtig. Ja. Genau. Das ist ja schon mal eine Hypothek. Dann ging es auf den Radkurs. Der einige Anstiege bereithielt, auch tatsächlich, und ebenso dann Abfahrten. Da hat er am Ende die 5. schnellste Radzeit hingelegt mit 2:11:39.
Mhm.
Und dann wurde es furios von Sebastian Kienle. Da ist er nämlich von Position 14 am Ende nochmal auf Rang 3 vorgelaufen und hat richtig einen da aufs Parkett gebrannt.
Ja.
1:11:02 nach offizieller Zeitmessung, drittschnellste Halbmarathonzeit, so dass er dann nach 3:55:19 ins Ziel lief mit einem Lächeln im Gesicht.
Ja, richtig. So sehr kann man sich über einen dritten Platz freuen, aber in dem Fall, glaube ich, völlig zu Recht. Also wenn du dann als 14. vom Rad steigst, glaube ich, glaubst du irgendwann auch selbst nicht mehr ganz so daran, dass da am Ende noch das Podium bei rausspringt. Aber das war auf jeden Fall eine ordentliche Aufholjagd.
Ja, und es zeigt mal wieder, dass im Triathlon nur in gewissem Maße ein Rennen planbar ist.
Ja, definitiv.
Das wird wahrscheinlich auch Thomas Steger sagen.
Ja.
Der ja vielleicht noch ein bisschen furioser unterwegs war am Ende, nach dem Schwimmen, 25.
Ja.
Und auf dem Rad auch solide. Und dann hat er richtig Gas gegeben.
Ja, genau, eigentlich ähnlicher Rennplan, wenn man das so nennen kann, wie bei Sebastian Kienle. Also mit jeder Disziplin besser geworden, so quasi. Und dann am Ende ganz nach vorne gelaufen und auch natürlich, was man hervorheben muss, mit einem sensationellen Halbmarathon, ne? 1:08:18 hat er da auf die Straße gezaubert in Regione. Ich glaube, es war nicht super heiß, aber trotzdem ja schon etwas wärmer vor Ort. Und das muss man da erstmal hinzaubern.
Genau, da muss ich kurz einhaken, es war aber nicht die schnellste Zeit, die jemand gelaufen ist. Da ist nämlich tatsächlich noch jemand, der nicht im Profifeld unterwegs war, schneller gelaufen.
Ja.
1:04:15 hat der Kollege Tomanek Honza aus Tschechien. Hat Thomas Steger da noch überflügelt.
Das ist wirklich sehr verwunderlich. Und du hast ja auch herausgefunden, dass auch beim Radfahren auch die Bestzeit von keinem Profi eingefahren wurde, sondern auch von einem Age-Grouper.
Genau, das ist Ezio Amatucci gewesen.
Ja.
Der am Ende allerdings.
Italiener wahrscheinlich, oder?
Glaube ja.
Klingt so.
Ich glaube ja, schon. Ja. Aber der hat am Ende auch gar nicht gefinisht, sondern der hat sich auf dem Rad offensichtlich so verausgabt, dass dann nichts mehr ging. Der hat eine Stunde 58, 28 gebraucht für den Radpart. Ja, das wären über 45 km/h.
Vielleicht saß er auch auf einem der Pressemotorräder.
Das kann gut sein.
Also 45er Schnitt ist schon eine Ansage auf jeden Fall.
Ja. Genau. Ja, aber Thomas Steger, also herausragende Leistung. Der kannte die Strecke allerdings auch, der war schon dreimal dort am Start, hat jetzt nochmal einen draufgesetzt, der war dreimal war er schon Zweiter dort. Einmal, als es noch Challenge Rimini war und dann zweimal in Regione.
Ja, genau. Ja, und im Männerfeld gab es ja auch noch viele, viele weitere deutsche Starter, die am Ende mehr oder weniger, glaube ich, mit ihrem Resultat zufrieden waren. Also ich glaube, Andi Böcherer auf Platz 5 war mit dem Resultat dann schon zufrieden. Anders ging es Frederik Funk, der ja jetzt erneut gesagt hat, ja, da ist irgendwie auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das war jetzt noch nicht die Leistung, die ich selbst von mir erwartet hätte oder mit der ich auch selbst zufrieden sein kann. Ist am Ende mit einer 4 Stunden und 5 Sekunden Elfter geworden. Ja, auf Platz 13 dann Michi Rählert mit 4 Stunden 3,57. Und dann ein bisschen weiter hinten haben wir noch auf Platz 21 Per van Vlerken, dann auf 26 Julian Erhardt und dann sind es, glaube ich, auf 32 Jonas Hoffmann und 39 und Platz 44 belegten Christian Jais und Silas Köhn.
Genau. Zweiter war Pablo Dapena González.
Genau.
Der hatte auch auf Gran Canaria schon gezeigt, was in ihm steckt und dort auch Rang 2 belegt. Genau. Der ist nach 3 Stunden 53, 54 ins Ziel gekommen und die Zielzeit von Thomas Steger waren 1 Minute 20 schneller, also 3 Stunden 52 und 34 Sekunden.
Ja. Ja, das, wie du schon sagst, jedes Wochenende gefühlt ein super Rennen nach dem anderen.
Genau.
Die nächsten Wochen geht es ja fast so weiter. Also jetzt in wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, in 2 Wochen Ironman Tulsa, wo ja auch viele, viele deutsche Profis am Start sein werden, um einerseits den ersten Langdistanz-Test dieses Jahr zu machen, andererseits viele dabei, die sich auch noch die Hawaii-Quali holen müssen. Genau. Und eine Woche später dann direkt St. Pölten. Also langweilig wird's definitiv nicht in den nächsten Wochen.
Ja. Genau, und die Startfelder sind ja auch wirklich grandios. Also das ist wirklich immer sehr gut besetzt und die Athleten lassen es sich einfach nicht nehmen momentan, dann wirklich auch an der Startlinie zu stehen. Das ist auch so der Tenor, glaube ich, dass alle froh sind, dass es wieder regelmäßig zu Rennen kommt.
Richtig, also zumindest in verminderter Form und in gewissen Teilen ja auch mit einem Fokus auf das Profitum, aber hoffen wir mal, dass auch viele Age-Grupper jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten ihren ersten Triathlon machen können. Abseits von unserem Do-It-Yourself-Triathlon am 20. Juni.
Genau, ja.
Aber auch quasi mit Konkurrenz an der Startlinie und nicht nur für sich alleine dann in den nächsten Monaten nochmal irgendwo an der Startlinie stehen. Aber zumindest die Tendenz momentan sieht ja sehr positiv aus, und lässt hoffen, dass das ja im Sommer durchaus möglich ist,
also genau,
wenn man sich so die Entwicklung anguckt.
Ja, bisher immer unter dem Aspekt der Hygiene natürlich,
genau,
Hygienevorschriften
klar
einhalten.
Ja. Ja, wenn wir beim Thema Zahlen sind, also wir haben ja jetzt eben hier auch, oder werfen wir gerne mal mit Finish-Zahlen und Zwischenzeiten und Co. um uns. Aber da gibt es auch eine kleine Neuerung und zwar hat die PTO eine neue Statistik-Webseite veröffentlicht. Da könnt ihr euch unter Stats, also stats.protriathletes.org, könnt ihr euch mal die Seite angucken. Da gibt es quasi alles, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist, statistisch aufbereitet. Also vom letzten Rennen jetzt in Regione bis ja auch in die letzten 20 Jahre hinein die Ergebnisse nachgetragen. Und daran beteiligt an diesem Projekt war unter anderem Thorsten Radde, den ist sicherlich vielen aus dem Triathlon-Bereich schon ein Begriff. Der hat ja seine eigene Statistikseite tryrating.com. wo er auch unter anderem immer seinen Kona Report veröffentlicht, also seine große Vorschau auf die WM auf Hawaii, jetzt habe ich es auch schon falsch gesagt. der hat sich maßgeblich an dieser neuen PTO-Webseite beteiligt und da sind Statistiken aus über 1000 Triathlon-Rennen von knapp 6000 Profi-Triathleten.
Genau, von Amberger bis Zimmermann.
Genau, sozusagen. Und von insgesamt fast 500.000 Finishes, die hat er da zusammen aufbereitet mit jetzt muss ich gerade nach dem Namen suchen hier, Christophe Balestra, der ist nämlich jetzt unter anderem bei der PTO als Chief Technology Officer, also eine Art technischen Geschäftsführer eingestellt worden vor ja knapp 2 Monaten mittlerweile im Februar oder schon sogar ein bisschen länger. Und der hat ihn dabei unterstützt, hatte ebenfalls eine eigene Triathlon-Statistik-Webseite und den Link legen wir euch auf jeden Fall oder setzen wir euch nochmal in die Shownotes, genau. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Also wirklich sehr, sehr interessant aufbereitet. Man kann da, wie gesagt, die Ergebnisse der letzten Rennen sehen, kann aber auch solche Scherze unternehmen, wie seine Lieblingstriathleten miteinander zu vergleichen. Also da gibt es so eine Art Head-to-Head-Funktion, heißt sie. Da kann ich dann Sebastian Kiele neben Jan Frodeno antreten lassen und kann dann sehen, wer hat welches Rennen zuletzt gewonnen, wie sind die beiden bei den zuletzt an den Start gegangenen Rennen, wo sie beide am Start standen, haben die beiden da abgeschnitten, wer war schneller im Schwimmen bei diesem Rennen, wer ist besser Rad gefahren, und das ist wirklich sehr, sehr detailliert aufgeführt. Es sind die Sponsoren mit angegeben, also man kann mal nachgucken, was für ein Rad fährt er überhaupt. Und
genau, welche Schuhe.
Genau, welche Schuhe läuft er.
Und wo liegen Stärken und Schwächen?
Genau, das auch. Also es gibt eine Art Stärken-Schwächen-Profil. Also bei Sebastian Kiele zum Beispiel wird jetzt 76% beim Schwimmen angegeben, 92% auf dem Rad und 92% beim Laufen, was insgesamt dann eine Gesamtbewertung von 92% macht. Und ja, also es ist wirklich sehr, sehr interessant, sich da mal durchzuklicken. Genau, wie gesagt, verlinken wir euch nochmal in den Shownotes und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Jo, genau, ja, wenn wir schon bei allgemeineren Nachrichten sind, da gab es ja ein paar in den letzten Tagen, die von größerer Bedeutung waren. So eine meiner Lieblingsnachricht war auf jeden Fall, weil ich vorletzten November, eigentlich seit letztem Sommer, großer Chris Nikic-Fan bin. Also normalerweise sind wir ja keine Fans, wir haben da ja eher die neutrale Position inne als Berichterstatter, aber in dem Fall, bei Chris Nikic kann man, glaube ich, schon mal von Fantum reden. Genau. Und er hat ja als erster Mensch mit Down-Syndrom letztes Jahr in Florida den Ironman gefinished mit wirklich einer unfassbaren Kämpferleistung, nach 16 Stunden 46 da ins Ziel gekommen. Und diese Leistung wurde jetzt nochmal in gewisser Form gewürdigt, indem das Chris Nikic den Laureus Award erhalten hat und für den Laureus Sporting Moment Award den hat er erhalten und eben für diesen sehr inspirierenden Tag, den er da hingelegt hat, geehrt wurde. Und ja, ist an dem in der diesjährigen Ausgabe dann in einer Riege mit zwei großen Tennisspielern, einmal der Japanerin Naomi Osaka und dem Spanier Rafael Nadal, die Sportler des Jahres waren, und als Team des Jahres wurde von Laureus der frisch gebackene deutsche Meister FC Bayern gewählt.
Und genau. Ja. Aber damit soll die Triathlon-Reise von Chris Nikic ja nicht vorbei sein.
Genau, richtig. Ja. Er hat sich ja noch einiges vorgenommen, nämlich, dass er dieses Jahr auf Hawaii finishen wird. Das,
sehr spannend.
Das wird sehr, sehr spannend, vor allen Dingen natürlich unter den Bedingungen vor Ort. Ist so ein Langdistanz-Finish natürlich nochmal ein anderes als in Florida, auch wenn es da vermutlich auch schon ja heiß gewesen ist, aber mit der Hitze und der Luftfeuchtigkeit auf Hawaii wird das nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer, aber da drücken wir natürlich weiterhin die Daumen, dass das alles so klappt, wie er sich das vorstellt.
Auf jeden Fall,
ja. Genau. Genau, ja. Und neben den ganzen 73 und Ironman-Rennen, die wir ja, wöchentlich bei uns auf der Webseite und hier auch im Podcast begleiten. Geht's bald auch wieder los mit der Triathlon-Bundesliga. Die hat ja letztes Jahr ja eine Art Blaupause gehabt. Also aufgrund von der ersten Corona-Welle gab es da ja am Anfang eine ein Swift-Radrennen und später ist man dann ja so ein Stück weit wieder zur Normalität zurückgekehrt, ja. Mit einem dezentralen Swim and Run und dann zum Ende hin dann noch im September ein reales Rennen in Saarbrücken.
Genau.
Ja. Und da geht es in die 26. Saison und zumindest der gröbste Fahrplan für diese Saison steht. Also los gehen soll es in der Bundesliga am 1. Juni-Wochenende. Da finden nämlich auch die Finals in Berlin und im Ruhrgebiet statt. Und am 5. und 6. Juni sind dann auch die Profi-Triathleten der Bundesliga da mit dabei.
Genau, am 5. Juni die Athletinnen und am 6. Juni folgen dann die Männer.
Genau.
Das Ganze live tatsächlich im ZDF, am Samstag die Frauen und am Sonntag, 6. Juni, dann die Männer.
Genau, ja. Und zweites Rennen ist dann am 27. Juni in Potsdam. Das soll ebenfalls live übertragen werden, diesmal allerdings auf der Seite der Triathlon-Bundesliga. Und da soll es eine Art Verfolger- oder Staffelverfolgungsrennen geben, bei dem dann am Vortag quasi mit einer Art Prolog die Startreihenfolge festgelegt wird. Und dann am Sonntag gehen dann die jeweiligen Athleten unter den herausgefahrenen Abständen auf die Strecke.
Genau, so eine Art Jagdrennen ist
genau, das. Genau, ja. Und eingeschoben, aber noch nicht 100% spruchreif war es bis zum jetzigen Zeitpunkt, bis zu unserer Podcast-Aufnahme. Wer weiß, ob uns das wieder ereilt, dass da gleich die Mail bei uns im Postfach landet. Aber zumindest zu diesem Zeitpunkt gab es noch die Ansage, dass es wohl Mitte Juli noch ein weiteres oder das dritte Rennen an einem Ort stattfinden soll, an dem schon die Bundesliga schon vor vielen Jahren Dauergast gewesen ist. So hieß es in der Mail der DTU, wenn man da in die Ergebnisse der letzten 20 Jahre reinguckt, dann sieht man, dass das eigentlich nur der Schlesee-Triathlon sein kann. Da war die Triathlon-Bundesliga bereits 12 Mal von 2002 bis 2013 und zufälligerweise findet das Rennen auch am 18. Juli statt. Also denke ich mal, dass es das sein wird. Warten wir mal ab, was da in den nächsten Tagen noch kommt.
Genau, werden wir ja sehen.
Als Bestätigung, genau. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist das vierte Rennen am 8. August in Nürnberg. Und der Saisonabschluss dann wie letztes Jahr Ende August in Saarbrücken. Genau. Ja, und dann wird auch hoffentlich wieder ein deutscher Meister und bei den Frauen deutsche Meisterin gekürt. Das gab es ja im letzten Jahr nicht.
Genau.
Aufgrund von Corona wurde das ausgelassen, was ja auch sinnvoll ist unter den Voraussetzungen.
Genau. Ja. Deutscher Meister wird allerdings nicht ermittelt, derweil auf der Mitteldistanz.
Ja, richtig. Genau.
Da ist die deutsche Meisterschaft für die Altersklassenathleten wieder abgesagt worden, schon zum zweiten Mal.
Ja.
Die war eigentlich für den 25. Juli geplant.
Genau, beim Triathlon Nordhausen.
Genau.
Hätte das Ganze stattfinden sollen, hat man jetzt doch wieder frühzeitig, wie viele andere Veranstalter auch, den Stecker gezogen, einfach weil man sich aufgrund der Hygienekonzepte und Vorgaben sehr, sehr unsicher war. Also jetzt im speziellen Fall in Thüringen war es wohl oder wäre es wohl so gewesen, dass die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft und konstant unter 35 liegen muss und die Behörden dann auch noch das entsprechende Go geben sollen oder müssen. Und hat man jetzt frühzeitig gesagt, dass man das lieber nicht austragen will, weil eben die Situation zu unsicher ist.
Genau, ist ja gar nicht planbar.
Ja, ja.
Auch wenn die Zahlen jetzt runtergehen, aber.
Ja, wer weiß. Vielleicht hätte es trotzdem stattgefunden, aber dann, vielleicht dann im nächsten Jahr, hoffentlich.
Genau.
Ja, ja, genau. Und die letzte, sagen wir mal, größere Vermeldung der letzten Tage war aus der Super League Triathlon, die ja in den letzten Monaten vor allen Dingen durch außergewöhnliche Wettkämpfe Corona-bedingt in Erscheinung getreten ist. Die Arena Games haben ja jetzt schon 3-mal stattgefunden und ja, kann man ja so sagen, wirklich tolle, spannende Wettkämpfe.
Absolut, ja, genau.
Die sie da ausgetragen haben.
Spektakulär, kurzweilig.
In London und Rotterdam, ja. Und ja, ab Spätsommer soll dann die Serie auch wieder live und real ausgetragen werden. Das soll eine Championship-Serie geben, die vier Stationen haben wird. Einmal in, jetzt muss ich kurz gucken, wie die Reihenfolge ist.
In London zuerst,
genau,
am 5. September.
Ja.
Genau, und dann macht sie auch schon Station das erste Mal in Deutschland, in München,
genau.
Im Olympiapark. Am 12. September wird das dann sein.
Ja.
Und ja, dann geht es Schlag auf Schlag im September, 18. September Jersey, Kanalinsel, und am 25. September dann in den USA in Malibu.
Richtig, auch ein schönes Finish, würde ich sagen.
Das,
ich glaube, unser Publisher Frank Wechsel hatte sich ja schon ausgemalt, dass er von da aus direkt weiter nach Hawaii fliegen kann. mal gucken, vielleicht sitze ich dann am 25.9. auch in Malibu.
Ich beneide dich jetzt schon.
Wir gucken mal. Ja, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr viele prominente Starter, die sie da auf der Liste haben. Also unter anderem ja bei den Frauen Titelverteidigerin Katie Zafiris, dann Georgia Taylor Brown. Bei den Männern haben wir unter anderem Johnny Brownlee, Vincent Louis, Gustav Iden. Und ja, da sind noch viele, viele weitere Top-Athleten auf der Liste, die jetzt alle schon festgebucht wurden für diese vier Termine. Und
genau, 16 Männer und 16 Frauen sind das schon.
Ja.
Genau. Ja, die Arena Games hattest du schon angesprochen, als außergewöhnliches Wettkampfformat in Corona-Zeiten. Ein anderes außergewöhnliches Triathlon-Format hat Jonas Deichmann auf die Beine gestellt,
über
den wir
regelmäßig berichten.
In einer Art Tagebuch beschreibt er so seine Reise beim Triathlon rund um die Welt. 120-fache Langdistanz, wo er aber nicht 120 Langdistanzen nacheinander macht, sondern erstmal schwimmen, dann Radfahren und dann laufen. Das waren also 500 Kilometer durch die Adria.
Genau.
Danach hat er auch erstmal gesagt, ihn treibt nicht mehr viel ins Wasser. Das Schwimmen, das war es dann auch.
Seine dafür brauche ich noch nicht mal diese Strecke, die er da geschwommen ist. Aber gut.
Die reichen 500 Meter in der Alster.
So ungefähr.
Ja, dann hat er sich in den Sattel geschwungen und sich auf den Weg gen Osten gemacht, nach Wladiwostok in Russland, um dann über den Pazifik zu schippern, um dann das abschließende Laufen 5000 Kilometer durch die USA in Angriff zu nehmen. Aber wurde je ausgebremst durch Corona.
Ja.
Genau, er ist bis in die Türkei gekommen und dann gab es erstmal keinen weiter.
Kommen.
Genau, da musste er überlegen, was macht er jetzt. Hatte verschiedene Routen, die meisten waren dicht. Er hat sogar überlegt, ob er nicht umkehrt und in Richtung Westen sein Triathlon rund um die Welt dann tatsächlich in Angriff nimmt. Bis dann irgendwann klar war, okay, es besteht eine Chance auf ein Visum für Russland. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht, nach mehreren Wochen, die er in der Türkei zu warten für Dampfer. Ne?
Ja.
Genau. Und es ist bislang kein Trip, wo alles rund läuft, aber das war, glaube ich, auch nicht zu erwarten.
Nee, bei so einem Vorhaben, nee.
Genau. Wind und Wellen beim Schwimmen auf dem Rad. Natürlich jetzt, wo er in Russland ist, Schneeregen, Regen, Kälte, wobei es noch schwerer ist als gedacht, weil er einfach in einer Jahreszeit jetzt in Sibirien ist, wo er gar nicht rein wollte. Es ist zu warm teilweise, also zu mild. Das ist keine trockene Kälte, sondern eine feuchte Kälte. Die stellt dann das Equipment schon extrem vor Herausforderungen.
Ja.
Da ist auch nicht mal schnell mit irgendwo aufwärmen, weil wenn er jetzt durch Sibirien fährt, wo übrigens Bären auch ihr Unwesen treiben, wenn ich das mal so nennen soll, und auch der Amur-Tiger unterwegs ist, dann dort ist aber nicht irgendwie mal schnell aufwärmen in einem Restaurant oder in einem Hotel.
Nee, bist halt für dich alleine.
Genau, und die Strecken zwischen den einzelnen Lokalitäten, wo du vielleicht mal einkehren kannst, sind dann mal so 130, 140 Kilometer.
Ja.
Das ist also tatsächlich richtig Wildnis.
Mhm.
Und wir haben Jonas Deichmann aber in der Wildnis erreicht und mit ihm am Telefon über sein Abenteuer gesprochen. Da war er mal nicht in einem Funkloch.
Genau.
Ja, und wünschen euch viel Spaß.
Jo.
Ja, jetzt haben wir hoffentlich Jonas Deichmann am anderen Ende der Leitung. Das ist ja nicht so einfach, wenn er in der Wildnis unterwegs ist. Wir versuchen es einfach mal. Jonas, bist du da?
Ja, hallo, das klappt wunderbar.
Da ist mir gerade kurz das Herz stehen geblieben. Ich dachte schon, du bist doch nicht da. Ja, Jonas, du bist bei deinem Triathlon rund um die Welt gerade unterwegs. Mehr als 200 Tage schon. 15.000 Kilometer hast du zurückgelegt. Die wichtigste Frage zuerst. Du hast am Anfang gesagt, du wirst dich nicht mehr rasieren, bis du wieder zurückkommst. Wie lang ist der Bart mittlerweile?
Also das halte ich auch, das Versprechen. Er wächst und wächst und ist mittlerweile ein sehr, sehr guter Kälteschutz geworden.
Sehr gut.
Aber ich muss jetzt gucken, wenn der weiter so wächst und ich nicht bald über den Pazifik komme, nicht, dass ich dann noch stolper oder auf der Laufstrecke.
Genau. Du bist seit 7 Monaten unterwegs, stehst jetzt kurz vor deinem zweiten Wechsel dann in Vladivostok. Der etwas früher geplant war, als er jetzt tatsächlich dann stattfindet. Wie fällt denn dein Fazit aus bislang von deiner Reise?
Also es ist natürlich insbesondere mit Corona vieles schief gelaufen und gegen mich praktisch nichts ging so wie geplant. Aber trotzdem bin ich jetzt ein paar Tagen am Pazifik. Also einen Weg gibt es immer und die Reise ist am Ende, die Erlebnisse sind ja auch das Ziel und die waren super. Deshalb ist noch ein weiter Weg und ein schwieriger, aber macht Spaß und ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr noch in München ankomme.
War Corona auch bisher dein größter Gegner auf der Reise oder war auch so diese sehr, sehr schwierige Beschaffung des Visums nach Russland, die ja mehrere Wochen oder ja fast Monate gedauert hat, der größte Gegner? Was war so bisher dein größter Rückschritt oder die größte Schwierigkeit?
Also ich würde jetzt mal die Visabeschaffung und Corona in ist eigentlich eins, weil die Visabeschaffung ist immer schwierig wegen Corona und oder Grenzüberschreitung. Und das ist mit Abstand größte Schwierigkeit in meinem Projekt gewesen. Ich möchte jetzt das Schwimmen nicht kleinreden oder auch nicht, wenn es jedes Winter, aber es ist sowas, das habe ich in der Kontrolle, das hängt an mir und das kann ich. Und Corona und Reisebeschränkungen und die damit verbundene Bürokratie ist was, wo einfach auch oft, sag ich mal, außerhalb meiner Kontrolle liegt, wo ich wenig dran ändern kann. Und daher ist das für mich die größte Herausforderung gewesen.
Gab es denn zu dem Zeitpunkt oder als es nicht klar war, ob und wie dieses Visa jetzt zu dir kommt, dieses Visum, auch Tage und Momente, an denen du gesagt hast, nee, ich habe jetzt einfach keine Lust mehr, das brechen wir ab? Oder war diese Option einfach nie in deinem Kopf?
Die Option abbrechen war noch für keine einzige Sekunde in meinem Kopf. Das ist und wird auch nie eine Option sein. Ich habe den Gedanken gehabt, umzudrehen und das Ganze in die andere Richtung zu machen. Hm. Aber da geht es dann nicht um Abbrechen, sondern einfach darum, ein bisschen Zeit zu sparen. Solange die asiatischen Grenzen zu sind, dann gehen wir in die andere Richtung und starten mit der Laufstrecke. In der Hoffnung, dass dann ein halbes Jahr später eine mögliche Radroute durch Asien offen ist. Hat es auch so funktioniert. Deshalb, mit Beharrlichkeit gibt es auch in Corona-Zeiten fast immer eine Lösung.
Beharrlichkeit, ja. Wie behältst du denn dein Optimismus, dich da durchzukämpfen? Siehst du immer das Licht am Ende des Tunnels oder gibt es da andere Strategien, die du anwendest?
Also im Tagesgeschäft ist für mich das Wichtigste immer kleine Ziele haben. Also ich denke immer an jetzt, an heute. Und die 180 oder 200 Kilometer, die jetzt vor mir liegen. Mhm. Genauso visualisiere ich aber auch das nächste Highlight. Also in Russland habe ich immer viel daran gedacht, Campingnacht am Baikalsee. Mhm. Jetzt war es auf dem Baikalsee, also noch besser. Oder die Ankunft in Vladivostok. Also man muss so eine große Vision haben und im Tagesgeschäft aber wirklich klein denken, immer an das, was jetzt vor mir steht. Und dann geht's auch.
Ja, wenn du sagst, dass dich das dann eben auch so ein bisschen nach vorne zieht, kannst du so aus dem Stegreif deine drei schönsten Momente nennen, die du auf der Reise bis jetzt erlebt hast?
Definitiv Baikalsee und die Nacht auf dem See, gutes Bad im See, war auch sehr schön.
Auch wenn sie kalt war, die Nacht?
Die war sehr kalt, ja. Und das morgendliche Bad war noch kälter, aber schön. Und natürlich der Wechsel vom, was wahrscheinlich fast jeder Triathlet sagt, der Wechsel vom Schwimmen aufs ja, Fahrrad.
Mehr als verständlich.
Wenn man aufs Wasser kommt und weiß, nie wieder so weit schwimmen, der war auch ganz besonders. Und trotzdem aber auch beim Schwimmen die Abende, wenn man 7-8 Stunden im Wasser war und dann gibt es einen wunderschönen Sonnenuntergang und man hat wieder einen Tag geschafft und ich zelte dann an einem schönen Strand. Das ist auch was ganz Besonderes. Mhm.
Das gibt ja auch spektakuläre Bilder dann. Deine Rekordfahrt Cape to Cape zum Beispiel ist ja in einem Dokumentarfilm festgehalten. Das ist für den Triathlon rund um die Welt auch geplant. Wie häufig besucht dich der Dokumentarfilmer und wie lange bleibt er dann bei dir? Also wie viele Tage oder Kilometer?
Das hängt immer vom Land ab. Der Markus, der Filmemacher Nummer 1 ist von meiner Filmcrew, kommt auch gerne per Fahrrad dazu. Mhm. Also er ist von Rumänien, in Moldawien, Ukraine zum Beispiel fast 2 Wochen dabei gewesen. Und kommt auch jetzt nochmal für die letzte Woche nach Vladivostok und gerade mit. Mhm. Und dann vom Fahrrad aus in anderen Gegenden und gerade auch beim Schwimmen und Laufen sind es dann aber eher mal ein paar Tage. Deshalb insgesamt würde ich sagen, bin ich ca. 95% der Zeit alleine unterwegs. Mhm. Ja. Und bei den Highlights und schönsten Orten, da ist dann ein Winko dabei.
Freust du dich dann auch immer, wenn du quasi wieder Begleitung bekommst und eben mal nicht für 1-2 Tage allein unterwegs bist?
Auf jeden Fall. Also ich liebe die Einsamkeit in der Wildnis natürlich auch. Mhm. Aber gerade in Russland spricht kein Mensch Englisch. Ja. Und generell ist meine Reise ein bisschen einsamer, als sie das normalerweise ist, weil seit der Corona, ich nehme es nicht wie sonst, dass man von Einheimischen eingeladen wird und überall einfach ins Gespräch kommt. Man hat einfach aktuell eine gewisse Distanz. Und wenn ich dann mal Begleitung für ein paar Tage habe, von sind ja mittlerweile auch Freunde, wenn sie jetzt, sag ich mal, schon zum praktisch monatlich ein paar Tage dabei sind, dann ist es auf jeden Fall toll, da mal aus der Routine rauszukommen und eine Begleitung zu haben.
Ja. Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn Markus Weinbeck die Tage bei dir ist? Also wenn ihr dann zu zweit auf dem Rad unterwegs seid und habt da gerade den super schönen Anstieg hinter euch mit Ausblick in der Weite auf den See, sagt Markus dann so, das sieht toll aus, da fährst du jetzt nochmal runter und dann fährst du den Anstieg nochmal hoch, weil das so toll aussieht hier. Oder wie darf man sich das vorstellen?
Nee, so ist es normalerweise nicht. Also ich fahre nicht bei Markus, also niemals bei Markus mit Windschatten. Mhm. Ist auch so eine Regel, ich nehme sogar keinen Support sein, sondern letztendlich ist er der Beobachter.
Ja.
Und er ist ein Ex-Profi, also er ist auch fit und fährt dann mal an solchen Stellen zum Beispiel, wenn man schon sieht, okay, hier kommt ein schöner Anstieg, dann fährt er vor und ich warte kurz und dann filmt er, wenn ich vorbeikomme oder holt mal die Drohne raus. Genauso wichtig sind aber eben nicht nur Fahrbilder, sondern auch der abendliche Zeltplatz oder einkaufen gehen und solche Sachen. Und, man muss halt mal kurz einen Moment warten, bis er alles parat hat und dann kann es losgehen.
Das heißt, das macht ihr aber spontan. Also da habt ihr nicht am Tag vorher irgendwie oder am Morgen vorher so eine Art Drehbuch, nachdem ihr irgendwie dann den Tag gestaltet, sondern das wird je nach Situation entschieden.
Ja, ein Drehbuch gibt's nicht und so soll es ja auch sein,
ja.
Denn es soll ja authentisch sein.
Sonst wäre es ja auch kein Abenteuer.
Das ist das Tolle, dass der Markus beim Fahrrad dabei ist. Mhm. Klar, es wäre viel einfacher, aus dem Auto hinten raus zu filmen oder mit einer großen Crew, aber dann wäre es nicht mehr authentisch. Dann wäre es, sag ich mal,
ja.
Man würde viele Momente verpassen. Und der Markus ist an meinem Hinterrad. Und der kriegt es mit, wenn plötzlich was passiert. Mhm. Und das sind die besten Szenen, die kommen überraschend, die sind nicht geplant.
Ja. Ja. Ist Markus auch in Vladivostok dann dabei?
Ja, also er hat ein Visum für Russland bekommen und gerade so die letzten 1000 Kilometer mit mir mit.
Ja, genau. Dann
zwei, drei Tage vielleicht noch.
Ja, dann werdet ihr, oder du wirst dann ja vor die nächste Hürde gestellt, wahrscheinlich rüberzukommen über den Pazifik nach Amerika. Gibt es da schon irgendwelche Entwicklungen? Zuletzt war es ja so, dass die Einreise in die USA nicht möglich ist, Kanada in Frage stand und dann eventuell Mexiko die dritte Option ist, die du aber nicht so gerne ziehen würdest?
Also bisher sind alle Entwicklungen relativ negativ, was das angeht.
Ja.
USA definitiv nein. Kanada äußerst unwahrscheinlich. Mhm. Also bisher habe ich keine Ausnahme bekommen und auch nichts in Aussicht. Wobei man dort vielleicht mit dem richtigen Minister oder sehr, sehr hohen Politiker noch irgendwas machen kann, aber die Chancen sind gering.
Ja.
Südamerika ist auch komplett zu. Das einzige Land, wo ich aktuell sicher rein darf, ist Mexiko.
Hm.
Das war auch schon seit Monaten so, deshalb ist in der Planung aktuell, die geht von Mexiko aus.
Ja, warum wäre das für dich die dritte Alternative?
Also zum einen die Sicherheit. Mexiko ist nicht ganz ungefährlich und auf dem Fahrrad manchmal ist man auch schneller weg als Läufer, ist man dem Ganzen natürlich anders ausgesetzt.
Ja.
Und es hat noch das Problem, wenn ich Mexiko durchquere und dann in Cancun ankomme, dann ist es mitten in der Hurrikansaison.
Na.
Das heißt, die Chance, ein Segelschiff zu finden, die ist null.
Ja.
Also es wird kein Segelschiff in der Hurrikansaison in der Karibik sein.
Dann wärst du wieder zum Warten, verdammt, zum lange Warten, bis du dann wieder rüberkommst. Gibt es denn zumindest eine Information, ob du eine Mitfahrgelegenheit über den Pazifik schon hast?
Habe ich noch keine und das sieht aktuell auch nicht gut aus. Also es ist noch Hoffnung, wir versuchen alles, was irgendwie möglich ist. Und aber Segelboote dürfen in Vladivostok nicht anlegen.
Hm.
Brauchen wir eine Ausnahmegenehmigung und ich habe gemerkt, wie schwer die zu kommen ist, bekommen ist. Also es ist jetzt auch nicht als Segelrevier bekannt. Und ich habe viel mit Frachtschiffen probiert, aber das ist aktuell, ich habe auch von bei den weltgrößten Reedereien ist es ein bisschen in den Vorstand hochgegangen und kam aber auch ein Nein. Die Crews leben aktuell seit Monaten in Bubbles,
mhm.
also Blasen und sind teilweise über ein Jahr auf dem Schiff und dürfen nirgendwo an Land.
Ja.
Und da stellen sich dann die Verantwortlichen mit Recht natürlich quer.
Das heißt, dir läuft jetzt dann in den nächsten Wochen so ein bisschen die Zeit davon, weil dein Visum in Russland ausläuft und dann quasi du eigentlich das Land schon verlassen haben müsstest.
Also mein Visum wurde bis zum 15. Juni verlängert.
Na gut, immerhin.
Also ich habe noch ein bisschen Zeit.
Ja, ja.
Und arbeite an einer Lösung. Aber bisher weiß ich noch nicht, wie die aussieht.
Ist eine Lösung vielleicht über Japan zu gehen?
Nein, Japan und Südkorea ist beides zu.
Mhm.
Genauso wie China, etc. Also es muss direkt von Russland sein.
Mhm.
Es gibt in der ganzen Pazifikregion aktuell außer... Also Russland bin ich auch nur mit Ausnahme reingekommen. Außer Mexiko und Panama, Costa Rica gibt es keine Länder, die mich aktuell reinlassen.
Ja, bist du am Organisieren während deiner Fahrt, also das alles noch unter einen Hut zu bekommen oder hast du da Unterstützung?
Also mein Vater unterstützt mich ein bisschen dabei, aber vieles muss ich auch selbst machen, weil ich einfach das Netzwerk habe. Und ich war ja abends dann noch nach dem Radtag und versucht da was zu organisieren. Also es ist ein Job, der nach den 180 Kilometern nicht aufhört.
Hm. Wie wäre denn der Plan, wenn du dann jetzt in Vladivostok ankommst und nochmal warten müsstest? Das wäre wahrscheinlich ja nicht ganz so angenehm wie jetzt noch vor einigen Wochen oder Monaten in der Türkei, wo du dann einfach eine kleine Rundreise gemacht hast. Das Wetter hat ja damals einigermaßen auch gepasst für das Ganze. Was wäre so deine Idee für ja quasi die Wartezeit in Vladivostok?
Also Vladivostok kenne ich ja schon von meinem Eurasien-Weltrekord.
Mhm.
Und es ist die mit Abstand tollste russische Stadt, meiner Meinung nach.
Das ist also ja schon mal gut.
Kann man schon aushalten.
Ja.
Genau. Ich kenne auch schon die Fahrradgemeinschaft vor Ort. Also,
ah ja, perfekt.
Ich kenne jetzt bei Vladivostok schon die Zeit vertreiben. Aber wenn man eigentlich um die Welt will, dann und dann rumsitzt, das macht nie wirklich Spaß.
Ja.
Man möchte da weiter sein Ziel verfolgen.
Das heißt, du wartest jetzt im Prinzip oder hoffst jetzt eigentlich erstmal auf irgendeinen privaten, auf eine private Initiative, die dich über den Ozean bringt, weil, wie du es gesagt hast, Reedereien ist relativ unwahrscheinlich, wird nicht funktionieren, so wie du es dir vielleicht auch gedacht hast. Da muss jetzt jemand her, der dich rüber segeln würde, oder?
Das wäre natürlich der Idealfall, aber muss man auch klar sagen, es ist nicht einfach.
Ja.
Und gerade mit Mexiko, vielleicht macht Kanada noch auf, was die Chancen auch erhöhen würde, aber ist aktuell wirklich schwierig.
Und ein Fliegen ist ja für dich auch keine Option, ne?
Also es ist, wenn mein Visum ausläuft morgen und es gibt kein Boot, dann ist es die einzige Option, aber möchte ich um jeden Preis vermeiden.
Ja.
Ja. Abgesehen von allen Eventualitäten, wann planst du deine Rückkehr nach München?
Also es ist natürlich schwer zu sagen, hängt in allererster, ich habe für die Laufstrecke 120 Marathons in 120 Tagen angesetzt. Also das ist sehr gut planbar.
Ja, das ist sportlich, ja.
Und dann auch die Radstrecke von Portugal ist ja dann ein Klacks zurück nach München. Das heißt, letztendlich hängt alles davon ab, wie lange dauert es, um von Vladivostok nach wahrscheinlich Mexiko zu kommen. Und gibt es vielleicht auch noch ein Segelboot, doch noch irgendwie über den Atlantik auch, trotz Hurricane-Saison. Das würde natürlich das Ganze noch mal ein bisschen herauszögern, aber Stand jetzt circa November.
Und du hast ja gesagt, wenn du es jetzt auf die andere Seite schaffst, nach Südamerika, ist Mexiko deine Option. Hast du vor dem Land und dann auch quasi vor den 120 Marathons dort nicht auch großen Respekt? Also was man so von Mexiko hört, ist ja meistens eher alles sehr unsicher und viel Kriminalität, viel Drogenkriminalität, Bandenkriminalität. Da läuft man ja eigentlich eher ungern durch, wenn man das so hört.
Also ich kenne Mexiko schon von meinem Panamerika-Rekord. Da bin ich einmal der Länge nach durchgeradelt.
Ja.
Und es gibt in Mexiko Gegenden, die sind extrem unsicher.
Ja.
Es gibt aber auch Gegenden, die okay sind. Das heißt, Planung ist wichtig und dann einfach wirklich gut vorausplanen, dass man auf keinen Fall irgendwie in der falschen Gegend in Dunkelheit kommt und solche Dinge. Deshalb Respekt ist auf jeden Fall vorhanden, aber jetzt keine Angst. Und auch die Außenbedingungen werden natürlich extrem. Es ist Sommer in Mexiko und gerade Baja California wird das Gegenteil von Sibirien. aktuell so 45 Grad im Schatten, das klingt herrlich, kann ich jetzt hier aus Sibirien sagen. Die letzten 3 Tage hatte ich Schneeregen und Temperaturen über 0 Grad in die nächste, um die 0 Grad in die nächste Tankstelle 150 Kilometer entfernt. Also wegen 45 Grad im Schatten irgendwie besser. Und deshalb, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe auch Respekt vor 120 Marathons. Ich meine, mein Testlauf rund um Deutschland waren 16 Marathons. Da haben wir die, sag ich mal, vor allen Dingen die Gelenke Probleme gemacht.
Ja.
Was aber auch an der, sag ich mal, am Rucksack sicherlich gelegen hat, weil einfach mehr Gewicht drauf ist.
Ja.
Wie das jetzt mit dem Trailer funktioniert und auch bei den vielen Höhenmetern in Mexiko, werden wir sehen, aber geht.
Du warst in der Kältekammer der Deutschen Bahn, so hast du dich auf Sibirien vorbereitet. Hattest du denn auch schon Gelegenheit, mit einem Trailer zu laufen? Wenn du, also das ist ja im Grunde genommen eine kleine Karre, die du hinter dir herziehst oder schiebst du die voraus? Nee, du ziehst die hinterher, oder?
Genau, ich habe so einen Hüftgurt, mit dem ich die an mir anbinde und ziehe es dann hinter mir her. Das ist meine Ausrüstung drin.
Ja.
Mit der Karre selbst bin ich noch nicht gelaufen, aber ich habe im Frühjahr und im Sommer in der Schweiz, im Jura, mit Autoreifen trainiert und habe dann da Autoreifen die Berge hochgezogen. das ist so vom Gefühl her wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schwerer, weil die keine Räder haben und dadurch einfach viel einfach nicht rollen und extrem schwer zu ziehen sind. Hm.
Du hast ja die extremen Temperaturunterschiede schon angesprochen. War jetzt oder ist Russland so hart, wie du es dir vorgestellt hast, wie du dich darauf vorbereitet hast, oder ging es eigentlich sogar? Wie ist so dein bisheriges Fazit aus der Kälte in Russland?
Also es ist noch viel härter, als ich mir vorgestellt habe.
Okay.
Weil ich zu spät dran bin.
Ja.
Wenn ich im tiefsten Winter unterwegs gewesen bin, unterwegs gewesen wäre, dann, also es ist schwer zu sagen, wie es minus 40 Grad sich angefühlt hätten, aber ich kann sagen, minus 20 Grad auf dem Fahrrad ist überhaupt kein Problem mit der richtigen Ausrüstung. 0 Grad und Schneeregen und dann nachts minus 15 und draußen zelten, das ist, da hilft auch die beste Kleidung nichts mehr. Ja. Also meine Hauptprobleme in Russland waren im westlichen Teil Schnee, also Schotterstraßen und Schneematsch. Und jetzt dann von Temperaturen her, die schlimmsten Tage waren nicht die kältesten. Die schlimmsten Tage waren die, wo es ein Gefrierpunkt war mit eiskalten Nächten.
Ja. Kleiner Tipp für die Triathleten, die im Winter hier auch trainieren bei Temperaturen, wo man lieber Reis ausnehmen würde. Wie bleibt man gesund? Wie stärkst du dein Immunsystem? Gibt es da einen Trick?
Also immer draußen übernachten und, und Zeit draußen verbringen, das hilft, das härtet ab.
Ja.
Und zum Thema Ernährung kann ich nur Snickers ans Herz legen. Dann rein auch.
Das ist,
funktionieren.
Ja, das machen wir bereits. Genau. Das klingt gut, ja.
Und ein Sprung in den zugefrorenen Baikalsee hat sicherlich auch geholfen.
Ja, sehr gut. Ja.
Ja, okay. Ich glaube, dann sind wir auch am Ende angekommen, Jonas. Wir wollen dir auch gar nicht deine teure Zeit zu lange stehlen. Ich weiß gar nicht, bist du heute noch unterwegs oder machst du Rast und fährst erst morgen weiter?
Also, es sind ja 7 Stunden Zeitverschiebung. Das heißt, hier ist jetzt gleich Mitternacht.
Ah ja, okay, ja.
Ich hatte gerade einen Firmenvortrag, bin daher in einem kleinen Hotel in einer schönen ostsibirischen Kleinstadt, Komorodino, und morgen früh geht es dann weiter.
Alles klar.
Wunderbar. Jonas, dann vielen Dank für das Gespräch, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, und ja, wir wünschen dir noch auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner Weiterreise.
Genau, und dann hören wir uns sicherlich in ein paar Tagen oder Monaten nochmal mit einem weiteren Zwischenstand, und ja, sonst kann man ja dein Geschehen bei uns wöchentlich auf trimark.de weiterverfolgen. Bei uns auf YouTube gibt es ja auch deine Videos zu sehen, die es auch bei dir auf dem Kanal zu sehen gibt, und so begleiten wir dich weiter täglich und wöchentlich auf deiner, ja, hoffentlich weiter abenteuerlichen und guten Reise.
Genau.
Ja, dann danke und bis bald.
Mach's gut. Bis bald, bis dann. Tschüss.
Ja, ciao.
Ja, wir haben es ja vor dem Gespräch schon angedeutet. Wir haben den Podcast mit Jonas Deichmann vorher aufgezeichnet, weil man bei ihm natürlich nicht genau weiß, wann und wo er wie unterwegs ist und wie dann auch das Internet und der Empfang vorhanden ist, und deswegen haben wir das vorher aufgezeichnet. Und ich
hat ein gutes Stichwort gegeben eigentlich.
Ja, ich glaube auch, mein Magen knurrt schon so ein wenig, und ich glaube, ich gehe da seinem Ratschlag mal nach und schaue mal bei uns in der Box nach, ob da noch ein Snickers vorhanden ist oder ob die schon alle weggesnackt wurden.
Kannst mir einen mitnehmen.
Ja, bringe ich dir mit. Und ja, genau. Euch wünschen wir jetzt erstmal noch ein schönes, langes Wochenende, falls ihr es hoffentlich habt. Und ja, nutzt die Zeit, auch wenn das Wetter eher bescheiden werden soll, vielleicht für eine oder andere Laufeinheit oder wenn es trocken bleibt, auch mal aufs Rad zu springen. Und genau, in nächster Woche dann wieder in gewohnter Besetzung mit Frank Wechsel und Nils Wieshardt. Und wir sagen erstmal ciao.
Tschüss.